zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Hallo und herzlich willkommen bei zur Frage der Union, dem Politik-Podcast zu den Europawahlen. Am 9. Juni finden in Österreich die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Wir haben in den vergangenen Wochen jede Woche ein Gespräch mit Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Themen geführt, die Europa bewegen. Mein Name ist Siobhan Geetz, ich bin Redakteurin im Ressort Außenpolitik bei Profil und ich spreche für die heutige Podcast-Sonderfolge mit dem Autor Robert Menasse. Herzlich willkommen, Herr Menasse, beim Profil-Podcast.
Ja, guten Tag.
Robert Menasse setzt sich seit etwa 2 Jahrzehnten mit der EU und mit ihren Institutionen auseinander. Seine Romane über die EU, Die Hauptstadt von 2017, das war übrigens der erste Roman über die Europäische Union überhaupt und erhielt den Deutschen Buchpreis. Und Die Erweiterung, das erschien dann 2022. Und dieser Roman erhielt den Europäischen Buchpreis und den Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch 2022. Vor kurzem hat Robert Menasse ein Sachbuch nachgelegt. Die Welt von morgen ist ein Essay in Langform. Untertitel: Ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde. Über die Ideen in diesem Buch wollen wir heute sprechen. Herr Menasse, Sie schlagen vor, die Nationalstaaten abzuschaffen oder zumindest zu entmachten im Sinne einer nachnationalen Demokratie. Wie könnte denn diese nachnationale Demokratie aussehen?
Also erstens schlage ich nicht vor, die Nationalstaaten abzuschaffen, sondern ich erinnere nur daran, dass die Grundidee des europäischen Einigungsprojekts es war, den Nationalismus zu überwinden. Nationalismus zu überwinden bedeutete auch im Geiste der Gründerväter des europäischen Einigungsprojekts, dass man Gemeinschaftspolitik entwickelt, Gemeinschaftsinstitutionen, also supranationale Institutionen, und dass in dem Maße, wie das gelingt, auch durch die Verflechtung der Ökonomien der teilnehmenden Staaten, so dass keiner mehr etwas gegen den anderen unternehmen kann, ohne sich selbst zu schaden. Das ist also sozusagen die Grundlage des Friedensprojekts. Also in dem Maße, wie das gelingt, Gemeinschaftsrecht zu entwickeln, werden natürlich die Nationalstaaten schwächer. Das heißt, sie verlieren an souveränen Gestaltungsmöglichkeiten, die aufgehoben sind dann in der Gemeinschaftspolitik. Irgendwann einmal, wir zwei werden das nicht erleben, aber geschichtslogisch möchte ich fast sagen, obwohl ich nicht wirklich an Geschichtslogik glaube, aber es wäre geschichtslogisch, dass dann irgendwann einmal die Nationalstaaten einfach absterben. Und zwar nicht, weil man sie mit einem Federstrich abschaffen kann, sondern weil sie an Bedeutung verlieren. Die Nationalstaaten sind, oder überhaupt die Nationsidee, die Idee, also souveräner Nationen, ist historisch ja relativ jung. Man kann nicht sagen, dass es seit Menschengedenken eine menschliche Sehnsucht danach gab, sich in Nationen zu organisieren. Also das gehört einfach dazu zum menschlichen Leben. In dem Augenblick, wo man sich politisch, gesellschaftlich organisiert, braucht man Nation. Das ist ein Unsinn.
Das gibt es ja noch nicht so lange. Ne?
Gibt es nicht so lange, aber in der kurzen Zeit, in der es Nationen gibt und gab, haben die Nationen ihre Chance gehabt zu zeigen, was sie können. Und letztendlich haben sie Folgendes können: Aggressionen, Verachtung von anderen, Spaltung von Gesellschaften, politische Unfähigkeit, die aufgehoben wurde in der Suche nach Sündenböcken, in letzter Instanz im Kampf und in der Konkurrenz mit anderen Nationen um Territorium, Bodenschätze, Einflusssphären, kam es zu Kriegen, zur größten Misere, zu Menschenrechtsverletzungen. Ich glaube, dass das ein Befund ist, der ausreicht, um die Idee der Gründerväter des europäischen Einigungsprojekts zu verstehen und letztlich zu verteidigen, dass man die Nationen in irgendeiner Form politisch überwinden muss. Und das europäische Einigungsprojekt, das mit der Montanunion begonnen hat, die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft und heute EU, hat ja in diesem Sinne sehr weit getragen. Es machen sich die wenigsten Menschen bewusst, wie avantgardistisch, wie neu, wie revolutionär die simple Tatsache ist, dass wir in Europa über supranationale Institutionen verfügen, die es weltweit nicht gibt, dass in Europa die Menschenrechtscharta im Verfassungsrang ist und wir haben auch einen Menschenrechtsgerichtshof, das heißt, einen Bruch von Menschenrechten kann man auch einklagen, im Gegensatz zum Beispiel zur UNO. Menschenrechtsdeklaration, die man beim Salzamt irgendwie einklagen kann und die nicht einmal die USA ratifiziert haben. Und da rede ich schmunzelnd noch gar nicht von Vatikan. Auch der Vatikan hat die UNO-Resolution der Menschenrechte nicht ratifiziert als Staat. Wie revolutionär, wie progressiv, wie fortschrittlich und wie menschenrechtsangemessen die europäische Entwicklung in der Zeit nach dem Schock des Zweiten Weltkriegs war und ist. Und darum ist es auch so unverständlich, warum jetzt plötzlich diese doch sehr positive Entwicklung, die so viel auch an Wohlstand und auch an Frieden und an garantierten Rechten und Werten gebracht hat, heute so massiv wieder in Frage gestellt wird. Und noch dazu von den größten Verbrechern der Geschichte, nämlich den Nationalisten. Ja? Und dass das wieder Mitläufer findet. Und ich möchte den Wählern der FPÖ jetzt was zurufen. Ihr seid jetzt wieder nur Mitläufer. Ihr werdet nachher in der Misere dann wehleidig sagen, wir haben es auch nicht leicht gehabt. Aber heute sage ich euch, die Mitläufer sind die Täter. Die Mitläufer sind die Verbrecher. Überlegt euch gut, was ihr macht. Wir werden jetzt hier über die Vorzüge der europäischen Idee sprechen. Wir werden aber auch nicht verheimlichen, welche Krisen, welche Probleme, welche Defekte und welche kritikwürdigen Blockierungen und inneren Widersprüche es in der Europäischen Union gibt. Aber innere Widersprüche, Blockaden, Interessensgegensätze gibt es in jeder Form politischer Organisation. Zu sagen, nur bei der EU ist es ein Skandal, ist ein Unsinn, sondern wir müssen sagen, wir müssen diskutieren, wie können wir sie überwinden im Geiste eines Projekts, das Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Rechtszustand, Wohlstand und Demokratie als Idee verteidigt und entwickeln will. Und wer was anderes will, der muss damit rechnen, vor der Geschichte wieder als Weltuntergangster dazustehen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, die Nationalisten und die Rechtspopulisten in Europa argumentieren ja viel mit dem Volk, die Macht des Volkes. Gleichzeitig, und das sehe ich in meinem Umfeld immer mehr, werden selbst Freunde der EU immer pessimistischer und wären eigentlich schon so eine Art Gegner, weil eben viele Gesetze nicht eingehalten werden, weil viele Vorschriften nicht eingehalten werden. Jetzt plädieren Sie für ein Europa der Bürgerinnen und Bürger statt eines Europas der Völker. Was genau ist der Unterschied?
Ja, erstens einmal hat es, glaube ich, seit der Völkerwanderung oder seit dem Versickern der Völkerwanderung dann Territoriumnahme und so weiter, nie wieder wirklich ein Volk gegeben. Ja? Was soll das deutsche Volk sein? Weil sie alle Deutsch sprechen, das stimmt ja schon längst nicht mehr. Ja? Das amerikanische Volk, ein Drittel spricht Spanisch und nicht Englisch. In Deutschland und in Österreich ist die Frage der Identifikation mit einer nationalen Idee, wenn man darüber nachdenkt, längst irgendwie von der Realität überholt worden. Ja, also Identitäten haben sich heute diversifiziert. Also wir leben zum Glück in einer Welt, in der wieder zum Tragen kommt, was es ja auch in der Welt schon vor dem Faschismus gegeben hat, ja, nämlich kulturelle Vielfalt, Mehrsprachigkeit, verschiedene Mentalitäten, Heimaten, die in einem größeren Zusammenhang aufgehoben waren oder aufgehoben wurden, ohne dass man sein Heimatgefühl verloren hat. Dagegen ist ein Nationalgefühl eine artifizielle Fiktion. Ja? Man kann, wenn man, also nach meinem Verständnis, dann von Volk sprechen, wenn man das versteht als eine Gemeinschaft, egal wie groß, aber natürlich in Europa, halt europaweit, die also eine Gruppe von Menschen, die einen gemeinsamen Rechtszustand akzeptiert, will und verteidigt, sich darauf verlassen kann, im Sinne auch, also auf dem Fundament der Menschenrechte und im Sinne der Gleichheit von Chancen und Rechten und Pflichten. Ja? Also sozusagen ein Demos, ein Wahlvolk. Ja? Zu sagen, Erfolg ist ein Gebilde, das entscheidende Dinge identitätsmäßig gemeinsam hat, sei es Hautfarbe, Sprache, Religion, Werte. Ja, ich sehe ja schon keine Gemeinsamkeiten zwischen mir und einem Tiroler. Ja, in Wien gibt es keine Berge, ich verstehe die Identität nicht, die Bedeutung, die für einen Menschen Berge haben können. Für mich ist ein Berg etwas, wo es schwierig ist, raufzukommen und oben ist kalt. So, aber ich kann Freunde in Tirol haben. Ja? Und ich kann Freunde auch haben am Peloponnes oder im Alentejo zum
Man
Beispiel.
Man kann mit jemandem, der aus Spanien ist, mehr gemeinsam haben als mit einem Tiroler. Das
ja,
ist ja,
die und Idee, die, ne? Ja, und die Frage ist ja eben, zum Beispiel, ja, ich war unlängst bei einer Podiumsdiskussion in Deutschland, da hat einer mit den Deutschen, mit deutscher Solidarität und auf der Basis deutscher Identität und so angefangen zu reden. Und ich habe gesagt, ob er wirklich im Ernst glaubt, dass ein deutscher Lehrer mehr mit der deutschen Gattin eines Konzernmanagers zu tun hat oder gleich hat als mit einem griechischen Lehrer. Sein Schweigen war bezeichnend, ja. Und es genügt ja auch immer wieder nur auf diese Phänomene hinzuweisen. Das Volk ist ein Begriff, der von einer ethnischen Gemeinsamkeit und Identität ausgeht oder sie voraussetzt, um davon abzuleiten, den Anspruch auf ein bestimmtes Territorium und den Anspruch auf eine Souveränität, die gleiche Rechte nur für das eigene Volk, aber nicht im Sinne des Universalismus der Menschenrechte einfordert. Und alleine das ist ja schon von der Idee her der Bruch der Idee der Menschenrechte. Entweder sind sie universal oder sie existieren nicht einmal für das eigene Volk. Und das ist auch der Grund, warum diese Volksgemeinschaften auch immer in Diktaturen enden oder kippen.
Sie plädieren in Ihrem Buch für eine Weiterentwicklung der EU. Jetzt haben wir in den letzten Jahren Krisen gesehen, eine nach der anderen, mehrere gleichzeitig, die werden immer dringlicher und immer mehr und es braucht gemeinsame Antworten. Was wir aber auch sehen, ist, dass in Brüssel die Nationalstaaten immer mächtiger werden und übrig bleibt sowas wie eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners. Das ist die Kompromissfindung entlang der Interessen der Nationalstaaten. Jetzt schlagen Sie in Ihrem Buch einige konkrete Maßnahmen vor. Dazu gehört auch eine Reduktion der EU-Kommissare, die ja eigentlich eh schon Ewigkeiten vorgesehen ist, und das Primat der EU-Kommission über den Rat. Und sie fordern auch, dass das EU-Parlament, das wir ja jetzt neu wählen, sich gegen die Regierungen in den Mitgliedstaaten durchsetzt. Wie denn zum Beispiel? Wie könnte sich das EU-Parlament da durchsetzen? In was für Bereichen?
Sie tut es ja zum Teil. Das Europäische Parlament ist in den aufgeklärteren Fraktionen auch sehr kämpferisch, wenn man bedenkt, die Bedeutung und die Möglichkeiten, die das Europäische Parlament heute hat im Vergleich zu vor 15 Jahren zum Beispiel. Ja, da hat sich das Parlament wirklich sehr, sehr viel im Sinne der Entwicklung einer europäischen Demokratie erkämpft. Aber wir müssen es endlich auch klar machen, dass das Europäische Parlament nicht das ist, was im Wahlkämpfen in Europa vor der Wahl zum Europäischen Parlament irgendwie suggeriert wird. Das Europäische Parlament ist nicht eine Versammlung von nationalen Delegierten, die nationale Interessen dort verteidigen. Das Europäische Parlament ist die erste supranationale Volksvertretung in der Geschichte der Menschheit und hat die Aufgabe, wesentlich mitzuwirken an der Entwicklung von Gemeinschaftsrecht, von einem gemeinsamen Rechtszustand für alle Europäer. Ja? Ich wüsste gar nicht, was jetzt fünf österreichische Abgeordnete im Europäischen Parlament dafür österreichische Interessen verteidigen wollen oder sollen. Ja? Weil es geht ja auch gar nicht darum. Es weiß ja jeder Europaparlamentarier in Wirklichkeit. Es geht um Gemeinschaftsrecht. Aber wir sehen, wie in der Wahlwerbung die verschiedenen Kandidaten, und das ist ja auch so ein Grundwiderspruch. Wir wählen ein gemeinsames europäisches Parlament, eine europäische Volksvertretung, können aber nur nationale Listen wählen. Ja? Mhm. Es glaubt ja jeder, der kandidiert, der muss irgendwas Nationales versprechen. Ja? Es glauben die Wähler, sie wählen irgendwen, der nationale Interessen vertritt. Und dann stehen sie fest, irgendwie gibt es das alles gar nicht und sie werden skeptisch, misstrauisch und lehnen das ab. Man muss, wenn man von Anfang an sagen würde, worum es wirklich geht. Ja, erstens, Gemeinschaftsrecht und nicht nationale Interessen. Zweitens, wir müssen in Zukunft darum kämpfen, dass wir nicht nur nationale Listen wählen können, sondern europäische Listen. Ja, europäische Volksvertretung muss muss transnationale Listen haben. Wenn wir das alles von Anfang an klar machen, glaube ich auch, dass die Frustrationen der Menschen nicht so groß wären, wenn sie verstünden, worum es geht und den Sinn dahinter sehen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass diese unfassbare Dummheit, die uns jetzt auf den Plakaten entgegenstrahlt, die unserer aller Intelligenz beleidigt, ja, dann auch nicht mehr möglich ist. Ja. Und wenn das ich EU-Wahnsinn stoppen. Ja. Der Herr Wilimski ist seit 10 Jahren im Europäischen Parlament. Was hat er bisher gestoppt? Was hat er gemacht? Auf einmal nach 10 Jahren Parlamentarier da sein, kommt er drauf, er muss was stoppen. Und dann erklärt er nicht einmal genau was. Ja. Vorhang auf für Österreich im Europäischen Parlament. Die ÖVP, ja, zur Sicherheit für Wien. Ja, es ist ja alles ein Herz für Europa. Also alle diese Slogans sind ja unwürdig, wenn man bedenkt, dass es um den Festakt der Demokratie geht, nämlich um die Wahl eines Parlaments.
Wie haben Sie denn den Wahlkampf insgesamt erlebt? Also gab es überhaupt einen Wahlkampf? Also kann man das Drama um die Causa Schilling überhaupt als Wahlkampf bezeichnen? Es ging ja kaum um Inhalte, oder haben Sie das anders erlebt? Also nur zum Beispiel, die EVP fordert zum Beispiel ein Ende des Einstimmigkeitsprinzips, also dass einzelne Staaten nicht mehr durch ein Veto Gesetzesvorhaben ändern können. Aber das war doch überhaupt kein Thema.
Ja, es wundert mich. Ja. Aber es passt halt nicht in dieses Schema der Parteien, die ihre Kandidaten vorstellen, mit dem Anspruch, nationale Interessen verteidigen zu müssen. Es gibt ja auch, fürchte ich, ja, bei der ÖVP und bei den Freiheitlichen sowieso, genug Wähler, die das abschreckend fänden, die Forderung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat abzuschaffen, weil sie ja den Orban bewundern. Weil sie sagen, so ein kleiner Orban gehört auch nach Österreich. Ja. Einer, der eben die EU erpressen kann und das verkaufen kann als Schutz der nationalen Souveränität.
Ja, und weil sie auch argumentieren, dass man als kleines Land dann noch mehr Macht verliert, wenn das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft wird. Das ist immer das Argument, das ich höre.
Ich verstehe schon den Begriff Macht in dem Zusammenhang nicht. Ja. Ich meine, das beginnt ja schon viel früher. Ja. Ich lese österreichische Zeitungen. Ja. Wenn eine österreichische Zeitung weltweit einmalig, dass österreichische Zeitungen ja jeden dritten Tag sagen, wir als Qualitätsmedium gibt es weltweit nicht. Weil entweder ist man ein Qualitätsmedium oder man ist Boulevard. Man muss es beteuern. Aber wenn man in Österreich eine Zeitung liest und es ist irgendwo eine Wahl und es kommt zu einem Regierungswechsel, dann heißt es immer in den österreichischen Zeitungen Machtwechsel. Aber die Macht hat der Souverän. Souverän ist der Demos, ist das Volk, also sozusagen die Wählerschaft. Ja? Die wählt Repräsentanten, die dann repräsentativ die Politik machen. Das heißt, sie wählen, die Macht liegt bei denen, die jene wählen, die dann Regierungsverantwortung tragen. Wenn eine Regierung abgewählt, eine andere neu gewählt wird, hat sie das Machtverhältnis gewählt. Das bleibt ja beim Wähler geändert. Das bleibt ja beim Wähler. Es hat sich geändert, die Regierungsverantwortung. Also alleine schon diese schludrige, dumme Fahrlässigkeit im Hinblick auf die Begrifflichkeit in Österreich ist ja schon trübsinnig. Aber wie auch immer, wenn man jetzt sagt, ja, die Macht Österreichs in der EU würde sich würde verschwinden, wenn Österreich keine Möglichkeit mehr hätte, durch ein Veto alles zu blockieren. Ja, österreichische Macht, ja, ein Kleinstaat, dem es nicht darum gehen sollte, sich zu fragen, wie kann ich die Fiktion, dass wir politisch bedeutsam sind oder dass wir imstande sind, die Interessen unserer Eliten zu verteidigen, sondern die sich fragen sollten, was wäre für die Menschen sinnvoll und gut? Und da ist ja die Frage plötzlich ganz anders. Was für ein Österreicher, wenn ein Gesetz für einen Österreicher oder die radikale Mehrheit der Österreicher gut ist, dann ist doch auch für einen Portugiesen oder für einen Tschechen gut oder für einen Polen oder für einen Malteser. Ja? Und wenn es nur für Österreicher gut ist, dann kann ich mir erstens nicht vorstellen, was es sein soll. Zweitens, wenn es das dann doch gäbe, ist dann die Frage, ob es nicht das Universalismus der Menschenrechte bricht. Ja? Und drittens möchte ich wissen, wie dann ein Kleinstaat dieses exklusive Recht für sich bei Gleichzeitigkeit der Mitgliedschaft in einem Club irgendwie erreichen und verteidigen will. Das ist alles ein Unsinn. Es geht, ich wiederhole es noch einmal. Und ich hoffe, dass am Ende dieses Podcasts, das dann wirklich in die Köpfe hineingesickert ist. Es geht um Gemeinschaftsrecht. Es geht um einen gemeinsamen Rechtszustand. Ja? Und der gemeinsame Rechtszustand ist auch das Angebot an alle Europäer, dieses Projekt vernünftig zu finden. Weil wenn ich mich, egal wo ich zur Welt komme in Europa, egal wo ich dann arbeite, egal wo ich Steuern zahle, egal wohin ich reise auf diesem Kontinent, egal wo ich mich niederlasse oder auch wenn ich immer zu Hause bin, ich kann mich darauf verlassen, das gilt der gleiche Rechtszustand. Ja, so wie der gemeinsame Markt mit der gemeinsamen Währung und so weiter ja große Integrationsschritte in Europa waren. Ja, es muss in die Köpfe hinein. Es geht nicht um eine Leitkultur. Es geht nicht um die Bedeutung oder den Einfluss des einen Nationalstaats in Konkurrenz zu einem anderen.
Da würde ich ganz gern was ganz Konkretes fragen. Weil Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass der Rat soll, wie es auch vorgesehen ist, Impulse geben und nicht Gesetzgeber sein. Und Sie sagen dann, denkbar sei etwa ihn zu einer Art zweiten Kammer des Parlaments zu machen. Wie würde das genau funktionieren? Ja,
so wie die Bundeskammer. Mhm. Ja, ich meine, ich bin kein Freund dieser Idee, sage ich dazu. Aber es wird ja in Brüssel oder bei Menschen, die sich mit Europapolitik befassen, wird das ja alles diskutiert.
Und die Idee ist nicht neu. Ja.
Und ich bekomme ja diese Diskussionen mit. Und es ist die Meinung sehr, sehr vieler Menschen, die ich schätze, die sich wirklich seriös mit Europapolitik auseinandersetzen, die sagen, die realistischste und pragmatischste Lösung wäre, den Rat zur zweiten Kammer des Parlaments zu machen, weil nur so kann die Blockade in der Europapolitik durch die Nationalstaaten aufgelöst werden oder überwunden werden, während im jetzigen Zustand eigentlich Willkür herrscht. Also ich kritisiere ja selbst sehr, sehr viel an der EU. Es ist ja nicht so dieser blöde Ding, glühender Europäer, also so glühend. Wen interessiert irgendwessen Fieberkurve? Ich finde die Idee genial. Ich finde die Entwicklung, die Fortschritte, die gemacht wurden, finde ich beeindruckend. Und ich finde es katastrophal, wie das Ganze jetzt blockiert wird. Und blockiert wird es natürlich durch die Renationalisierungstendenzen.
Genau.
Und der Rat ist eben da das größte Problem. Der Rat der nationalen Staats- und Regierungschefs. In den Verträgen steht, der Rat der nationalen Staats- und Regierungschefs haben sich als Impulsgeber zu verstehen, halbjährliches Treffen, Impulse geben. Tatsächlich aber treffen sie sich viel, viel öfter, treffen sich im Hinblick auf immer wieder auf akute, aktuelle politische Fragen, die zur Entscheidung anstehen, und nehmen sich das Recht heraus, dann letztlich das Gesetz zu entscheiden. Also sie treten als Gesetzgeber auf. Das ist durch die Verträge nicht gedeckt. Das muss auch einmal klar ausgesprochen werden. Und deswegen muss man die Macht des Rates, die er sich einfach herausgenommen hat, zurückdrängen. Und es sagen halt manche, man kann die nicht ganz irgendwie in der Versenkung verschwinden lassen. Es ist unmöglich, zumal ja dann die auch selbst zustimmen müssten ihrer eigenen Abschaffung.
Genau. Mhm.
Also wäre der einzig realistische Weg, sie zur zweiten Kammer des Parlaments zu erklären, zumal sie ja ohnehin immer wieder Gesetze, die vom Parlament also mehrheitlich einmal auf den Weg geschickt werden, bekritteln oder in Frage stellen oder da können sie das nochmal machen. Aber entscheidend ist meiner Meinung nach, dass klar werden muss, dass die Entwicklung der Europäischen Union im Sinne auch von Gemeinschaftsrecht und im Sinne der weiteren Harmonisierung der Bedingungen und Verhältnisse und der Rechtszustände in Europa nicht in der Entscheidungshoheit nationaler Staats- und Regierungschefs steht, bleiben darf. Ja? Und egal, wie das dann ausgeht, die Diskussion, und egal, was dann wirklich pragmatisch möglich ist und ob es in 5 Jahren möglich ist oder in 20, ich weiß es nicht. Und wenn es erst in 20 Jahren möglich ist, kann es sein, dass vorher die EU zerreißt. Mhm. Und da brauchen wir uns auch die Frage nicht mehr stellen. Aber solange es noch möglich ist, darüber zu diskutieren, wie wir das System vernünftiger aufstellen, in dem Maße, wie es uns möglich ist, zu diskutieren oder Vorschläge zu machen, wie diejenigen, die die Aufgabe haben, das Gemeinschaftsrecht zu produzieren, nicht immer wieder von nationalen Egoismen, die ja oft auch nicht einmal den Wählern der jeweiligen Nation nützen, sondern einfach ideologische Blendgranaten sind. Wie wir das machen können, dass es möglich ist, ungestört von diesen Nationalismen, dass die eigentliche Idee Europas zu verwirklichen.
Aber es bräuchte ja für alle diese Vorschläge Vertragsänderungen oder für viele Vorschläge Vertragsänderungen.
Nein, nein, das stimmt nicht, nicht für alle. Es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen, für die es keine Vertragsänderungen bräuchte, sondern komischerweise nur die Einhaltung der Verträge.
Das auch. Ja. Aber für vieles bräuchte es Vertragsänderungen. Natürlich. Also die Verringerung der EU-Kommission ist beschlossen, da steht der Rat im Weg, die verhindern das.
Ja, Sie haben das nie umgesetzt.
Sie haben das einfach nicht umgesetzt, genau. Ja. Aber für andere Dinge braucht es Vertragsänderungen und das ist dann so, dass die Mitgliedstaaten, die nationalen Parlamente und teilweise auch das Volk, also im Sinne von Volksabstimmungen, zustimmen müssten. Und da sagt Ihnen jetzt natürlich jeder, das ist komplett unrealistisch, auch in 20 Jahren. Weil warum sollten die ihrer eigenen Entmachtung zustimmen?
Was interessiert mich die Macht oder was bedrückt mich die Entmachtung von irgendeinem nationalen Politiker, wenn ich dafür eine rationale Gemeinschaftspolitik haben kann?
Aber der nationalistische Politiker muss ja zustimmen dann.
Ja, sollte er, müsste er, am Stand der Dinge, ja. Aber da habe ich eine Vorbotschaft für Sie. Und die ist ganz einfach und die ist auch historisch im Laufe der Entwicklung der Europäischen Union auch erwiesen. Immer wenn durch die Blödheit nationaler Bedenken, nationaler Einwände und nationaler Blockaden ein Problem nicht gelöst werden konnte, ist eine große Krise ausgebrochen. Und die Krise ist, wenn sie nicht gelöst wird, hat die Eigenschaft, immer größer zu werden und zu wachsen. Und dann kommt der Moment, wo die Gefahr besteht, dass es alles zerreißt. Und da haben plötzlich die nationalen Politiker die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Ich stimme einem Souveränitätstransfer an die EU zu, um das Ganze zu retten, und entmachte mich selbst ein bisschen. Oder ich mache das nicht und es zerreißt alles und dann bin ich auch entmachtet. Mhm. Das heißt, sie haben die Wahl zwischen Entmachtung und Entmachtung. Und in diesem Moment sind sie fürs Überleben. Und die kleinen Zugeständnisse, die immer gemacht werden, bei Gefahr des sonstigen Untergangs, sind ja dann letztendlich das, was wir die Fortschritte der EU nennen. Mhm. Ja? Beispiel, als der Euro eingeführt wurde, die Gemeinschaftswährung, das war ein riesiger, toller Integrationsschritt. Ja? Und es sind ja auch die Länder, die Bürger und Bürgerinnen der Länder, in denen der Euro eingeführt wurde, ja Nutznießer dieser Sache. Mag ich ja nur auf Urlaub fahren, verreisen oder Honorare aus anderen Ländern bekommen, braucht man nichts mehr umrechnen und so weiter, ist ja egal. Jedenfalls, das war ein großer Integrationsschritt, gemeinsame Währung. Der logische nächste Schritt oder eigentlich Parallelschritt wäre ja gewesen, wenn man gemeinsame Währung hat, braucht man gemeinsame Finanzpolitik und eine gemeinsame Budgetpolitik. So, und da haben die nationalen Finanzminister gesagt, nein, ich schaffe mich ja nicht selber ab. Ja, Finanzpolitik bleibt nationale Souveränität. Und die nationalen Parlamente haben gesagt, bitte, Budgetpolitik ist die heilige Kuh des nationalen Parlaments. Das lassen wir uns entnehmen, weil wozu soll es uns dann überhaupt noch geben? Ja, so, es ist dann der Euro ohne gemeinsame Finanzpolitik auf den Weg geschickt worden. Was war das Ergebnis? Die Finanzkrise, die Euro-Krise. Ja? Und dann auf einmal, das lassen Sie es mir noch sagen in einem Satz, auf einmal wurde sogar mit der Zustimmung eines Herrn Schäuble Dinge möglich, um den Zusammenbruch zu verhindern, die noch eine Woche vorher vom Herrn Schäuble dezidiert ausgeschlossen wurden. Und jetzt nachträglich von der österreichischen Regierung in Unkenntnis der Geschichte, die so tut, als wären diese Entscheidungen gar nicht gefallen, noch immer ausgeschlossen werden. Aber zum Glück haben es damals zugestimmt, die Vorgängerregierung. Also es gibt schon immer wieder diese Situation, wo die Dummheit der Regierenden zu Krisen führt, die selbst die dümmsten Regierenden dazu bringt und dazu zwingt, bei Gefahr des sonstigen Untergangs einem Minimum einer Vernunftlösung zuzustimmen.
Ich glaube, damit hat sich meine nächste Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, erledigt. Die wäre nämlich gewesen, wir erleben einen Rechtsruck, voraussichtlich auch im Europäischen Parlament, und gleichzeitig gewinnen auch an den Nationalstaaten rechte Kräfte an Fahrt. In Österreich, die FPÖ liegt in Umfragen vorne, in Frankreich könnte 2027 Marine Le Pen zur Präsidentin gewählt werden. Und da wäre jetzt meine Frage gewesen, haben wir die Chance auf echte Veränderung verpasst in einer politisch stabileren Situation, etwa in den 90er Jahren? Aber Sie sagen jetzt, naja, man braucht vielleicht die Krise und die schreckliche Alternative zwischen totalem Untergang und Veränderung. Ne?
Es wäre mehr möglich gewesen. Aber dazu, und da komme ich jetzt wieder zu diesem wunderbaren Phänomen, das mich als Romancier am meisten interessiert, nämlich der Human Factor. Also, was bedeutet es, wenn bestimmte Menschen, ganz konkrete Menschen, zu einem bestimmten Moment an einem bestimmten Platz sind? Ja, das ist ja sozusagen, ja, zunächst die Grundfrage des Romans eigentlich, ja. Der Roman verhandelt ja solche Sachen. Was bewirkt das der Einzelne in dem Moment, wo er zum Exemplarischen, zum Typischen werden müsste, ja, oder muss? Wir haben leider Gottes in den einigermaßen stabilen Jahren der Europäischen Union, wo sich aber Krisen schon abgezeichnet haben, das falsche Personal gehabt. Wir haben mit Angela Merkel als Kanzlerin Deutschlands eine Politikerin gehabt, die einerseits radikal antieuropäisch war in dem Sinn, dass sie einfach gesagt hat, also Deutschland ist Führungsnation. Gleichzeitig war sie radikal antieuropäisch, weil sie die Gemeinschaftsmethode aufgekündigt hat. Ihre Rede in Brügge damals, ihre programmatische Rede in Brügge, war ein Schock für alle Europäer, die über Europa produktiv nachdenken, als sie gesagt hat, die Gemeinschaftsmethode, also das kündigen wir auf. Es genügt, wenn wir eine Balance zwischen den Interessen der Nationalstaaten finden. Nur ist aber die EU kein Club von Nationalstaaten, von der Idee her. Man kann ihr zugute halten, dass sie immer aufgepasst hat, dass nichts zusammenbricht. Das wird auch bei ihr gelobt. Aber man muss ihr vorwerfen, dass sie verhindert hat, dass sich etwas sinnvoll weiterentwickelt. Und zwar im Sinne der Idee der EU. Und in den langen grauen Jahren der Kanzlerschaft Merkel ist ja auch, und das muss man auch in Erinnerung rufen, das Bewusstsein von der europäischen Idee weitgehend in Vergessenheit geraten. Weil wenn man jeden Tag den Wählern sagt, es geht um deutschen Export, ja, wenn man so Bilanzen macht, wie zum Beispiel, wenn die Deutschen ein Auto nach Griechenland verkaufen, dann ist es in der Außenhandelsbilanz innerhalb von Europa mit einer gemeinsamen Volkswirtschaft, einer gemeinsamen Währung. Das ist alles verrückt. Nur, wie wirkt es auf die Bevölkerung? Wie wirkt es auf die Menschen? Die denken sich wirklich, wir exportieren Autos nach Griechenland. Ja? Und wenn die Griechen dann das Auto nicht zahlen können, dann sind sie faul. Ja, und dann beginnt der Hass. Und der Hass ist immer Begleiterscheinung des Nationalismus. Das heißt, wir haben das vollkommen falsche Personal gehabt, auch in der Kommission. Wir haben mit Barroso einen entsetzlich schwachen Kommissionspräsidenten gehabt, der überhaupt nicht den Anspruch hatte, europäische Gemeinschaftspolitik zu entwickeln. Der wollte sich einfach nur wie ein Pudding zitternd irgendwie, wollte der verhindern, dass er womöglich auch noch an die Wand genagelt wird. Ja? Der ist jeden Tag in der Früh zum Rad rübergegangen, zum Van Rompuy und hat sich von ihm sagen lassen, was die nationalen Staats- und Regierungschefs von ihm wollen. Das war nicht seine Aufgabe. Er hat nicht seine Aufgabe erfüllt. Und so kann man diese... Wir haben in Österreich kein Franitzky gehabt, ja, der, oder kein Buzek mehr, die verstanden haben, dass sogenannte Innenpolitik auch immer in der Europäischen Union Europapolitik sein muss, ja. In Deutschland, das ist ja auch so eigenartig. Es ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, wenn ich über mein Leben nachdenke, so zurückblicke, denke ich mir, was habe ich alles für einen Irrsinn erlebt? Ich hätte doch nie für möglich gehalten, dass ich einmal den Kohl lobe, den deutschen Kanzler Kohl, ja, Helmut Kohl. Ich hätte nie wählen können. Ja. Aber es ist bewundernswert, rückblickend, dass er ein großer Europapolitiker war. Ja. Er hat es verstanden, dass deutsche Politik immer Europapolitik sein muss. Und er hat auch verstanden, dass deutsche Politik nicht Führungsanspruch, sondern Partnerschaft sein muss. Weil, wenn man sich zum Beispiel nur vorstellt, die Debatte um eine Gemeinschaftswährung wäre erst in der Ära Merkel auf die Tagesordnung gekommen. Die Merkel hätte die fetischisierte D-Mark nie und nimmer preisgegeben. Das hat Kohl gemacht. Ja? Also wir haben in der Zeit, als dann wirklich die Krisen kamen und dann die Nationalisten viel früher geschnüffelt und gerochen und haben, da kommen jetzt die Frustrationen, die Krisen kommen jetzt. Jetzt können wir uns anbieten als die Erlöser, als die Retter. Ja? Hat niemand von den Parteien der Mitte, niemand von den Europapolitikern, da war niemand da, der darauf reagieren hätte können oder wollen oder gewusst hätte, dass das notwendig ist. So, und jetzt haben wir halt die Böcke, die Gärtner sein wollen.
Herr Manasse, jetzt würde ich ganz gern noch kurz mit Ihnen über die Kröte sprechen, die in Ihrem Buch vorkommt. Da geht es darum, nur ganz kurz, Sie pflanzen einen Strauch vor Ihrem Haus im Waldviertel, um hässliche Mülltonnen die Sicht zu nehmen. Und dann kommt die Kröte und macht diesen Strauch kaputt. Und Sie schlagen dann diese Kröte tot. Sie haben vorhin den Hass erwähnt. Diese Kröte oder Ihre Reaktion auf diese Kröte, das ist die Angst, die in Verbindung steht mit dem Hass. Habe ich das richtig verstanden? Und Sie sind entsetzt über sich selbst. Und ist das, passiert das sozusagen dann auch mit vielen Menschen in Europa, die reinfallen?
Für mich war das ein Bild, durch das ich plötzlich etwas verstanden habe, was mir vorher vollkommen rätselhaft war. Als ich die Kröte vor mir sah, dieses Ding, das ausschaut im Grunde, wenn es vor einem liegt, wie ein schmutziges Herz, das angstvoll pumpt, ja, das sich immer so ein bisschen extrahiert und wieder zusammenzieht und ich überhaupt nicht verstanden, warum der nicht weghupft. Ja. Sondern das ist für mich ein Sinnbild der Angst, wie es da liegt. Die Augen, ich habe nachher kein Bild von Kröten mehr gegoogelt, ich habe das so beschreiben wollen, wie ich es in Erinnerung habe. Diese Augen, die so raufschauen, ja, starr und dann dieses Pumpen. Ja, ein Herz in Angst. Ja. Und ich habe mir große Mühe gegeben mit diesem Strauch und Verschönerung meines Gartens. Und der Strauch wird, wenn er blüht, also Schönheit produzieren. Und das Ganze ist zerstört durch dieses hässliche Tier, abgrundtief hässliche Tier. Und ich habe es erschlagen. Und der Wutausbruch, den ich hatte, der hat mich nachher selbst zerstört. Und da war mir aber etwas begriffen, was mir vorher nicht klar war. Dass das Neue ist, glaube ich, dass Angst und Wut so eng verbunden werden. Ja? Und dann ist mir das klar geworden. Wir haben da Wutbürger, die unerwartet sich aufregen und das Protest, diese nationalistischen und Nazis und Dings wählen. Ja? Und die sind wütend und irrational und so weiter. Und die Politiker sagen dann aber nicht, wir müssen die Wut der Menschen ernst nehmen. Sie sagen, wir müssen die Ängste der Menschen ernst nehmen. Das heißt, die Politik geht davon aus, dass ein Wütender eigentlich Angst hat. Mhm. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was es politisch bedeutet und so weiter. Und für die Tierschützer sage ich, es ist ein literarisches Bild, ich habe keine Kröte erschlagen.
Gut, dann halten wir das mal so fest. Sie, was man jetzt ganz oft gehört hat, auch wieder im Wahlkampf, was man eigentlich immer hört, ist so dieses Bild vom, also Politiker, die sich als pro-europäisch bezeichnen, die sich als glühende Europäer bezeichnen.
Das ist ja also Adjektive überhaupt. Ich kenne keinen Beruf, ich kenne kein Engagement, ich kenne überhaupt nichts, wo immer automatisch das Adjektiv glühend dazu gesagt wird. Ich verstehe es nicht.
Ja. Also Sie würden sich auf keinen Fall als glühende Europäer bezeichnen, auch nicht als pro-europäisch. Sie sind noch kein Verfechter der Vereinigten Staaten von Europa. Als was würden Sie sich bezeichnen? Als Freund der EU?
Ich bin Europäer. Mhm. Ja. Also für mich ist Europa, und zwar die in meiner Lebenszeit stattgefundene Entwicklung zu einem gemeinsamen, friedlichen, demokratischen Europa, soweit es bis jetzt getragen hat und wie es jetzt stecken geblieben ist, das bietet mir an, mich als Europäer zu fühlen oder ein Europäer zu sein, der die Idee des europäischen Gemeinschaftsprojekts verteidigt oder überhaupt restauriert, muss man heute fast sagen, also wieder erklärt und gleichzeitig aber den Status quo, die Widerstände, die inneren Widersprüche, die es heute in dem Projekt gibt, kritisiert. Und es ist ja komisch, es gibt ja auf der einen Seite nur die Schönredner. Ich bin ein glühender Europäer, ich bin eine glühende Europäerin, ja, zum Beispiel als Europaministerin, ja, am Sonntag. Aber Montag, zwischen Montag und Freitag fliegt es nach Brüssel und macht antieuropäische Politik oder Vetos oder irgendwas, ja, oder Unsinn. Und dann ist wieder glühende Europäerin. Und sie redet alles schön, wenn sie allgemein sie reden alles schön, wenn sie allgemein über Europa reden. Und auf der anderen Seite sind die Schlechtredner, die finden alles grauenhaft, die finden alles entsetzlich, die fühlen sich überreguliert, die fühlen sich von Bürokraten erdrückt, die fühlen sich ihrer Souveränität beraubt, die fühlen sich ihrer Identität beraubt und so weiter. Und die verstehen überhaupt nicht, wovon sie reden oder wie die Realität wirklich ist, ja. Also, das sind die Schönredner und das sind die Schlechtredner. Und ich denke mal, das Vernünftigste ist, ich hätte nie für Möglichkeiten, dass ich jemals von mir selbst sage, ich bin ein Mann der Mitte. Nämlich, ich verteidige die Idee und kritisiere die Umsetzung. Ja? Und das ist das Vernünftigste, was man mit einem so grundsätzlich vernünftigen Projekt machen kann. Und auch die sogenannten Pro-Europäer. Wenn einer schon sagen muss, Pro-Europäer. Ja, ich bin Europäer oder ich bin Afrikaner oder ich bin irgendwie Pro-Europäer. Dieser Unsinn mit den Vereinigten Staaten von Europa. Ja, ich meine, ich schätze schon, dass die Neos sich als Pro-Europäer, das ist besser als EU-Wahnsinn stoppen. Das ist schon klar, braucht man nicht diskutieren. Aber Vereinigte Staaten von Europa ist ein hanebüchener Unsinn. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Man denkt doch dabei an die USA, ja, die Vereinigten Staaten. Wer in Europa Amerika spielen will, macht mir ja schon einmal Sorgen. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, in jedem Punkt ist die EU das Gegenteil. Die USA waren das alte europäische Projekt. Was ist passiert? Europäer sind in die neue Welt, haben mit Gewalt Territorium genommen, es in einen blutigen Bürgerkrieg geeint und dann eine Nation gebildet, die ihre Interessen in letzter Konsequenz militärisch verteidigt.
Das Gegenteil der EU eigentlich.
Und ja. Die EU ist in jedem Punkt das Gegenteil. Territorium durch freiwilligen Beitritt, Einigung auf der Basis von Verträgen auf dem Fundament der Menschenrechte, Überwindung des Nationalismus und Friedensprojekt. In jedem Punkt das Gegenteil. Und dazu kommt noch ein anderer, wichtiger Gedanke. Jedem, der sich wirklich beschäftigt mit Europapolitik und mit der Idee der europäischen Einigung, weiß, dass Überwindung des Nationalismus ja auch bedeutet, das Bewusstsein der nationalen Grenzen in Europa aufzuheben. Weil wenn man sagt, Vereinigte Staaten von Europa, dann ist wieder Deutschland groß, Österreich klein, haben verschiedenen starken politischen Einfluss, verschieden starke ökonomisches Gewicht und so weiter. Das heißt, Vereinigte Staaten von Europa zementiert genau das ein, was ja die europäische Idee überwinden will. Und das sage ich Ihnen ganz, ganz klar. Eines, was absolut logisch ist. Alle Nationalisten wollen naturgemäß nicht Vereinigte Staaten von Europa. Aber alle Europäer, die sich mit der europäischen Geschichte, mit dem europäischen Einigungsprojekt und mit den Perspektiven der EU beschäftigt haben, wollen es auch nicht. Genau aus diesem Grund.
Niemand will's.
Und wenn es niemand will, wird es nie geben. Mhm. Und ich frage mich, warum die Neos das plakatieren. Mhm.
Jetzt müssen wir leider schon zum Ende kommen. Vielen Dank, Herr Menasse, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Am Montag darf ich an dieser Stelle den Experten für Europapolitik Paul Schmidt begrüßen und mit ihm analysiere ich dann das Ergebnis der EU-Wahlen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zur Frage der Union, dem Politik-Podcast zu den Europawahlen.
Zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter, hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.